Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit, mit Roger Brendlin. Die autoritären Züge des Präsidenten in Brasilien. Jair Bolsonaro provoziert weiter. Doch der Widerstand gegen ihn wächst, aus dem Parlament, durch Richter und aus dem Volk. Das Rassismusproblem in Frankreich. Unsere Nachbarn haben ihren eigenen George Floyd. Trotz Versammlungsverbot sind gestern 23.000 Menschen auf die Straße. Corona und die Frauen in Italien. Die Männer kehren zurück ins Büro, die Frauen bleiben zu Hause bei den Kindern.
Il 70% di chi è ritornato a lavorare è composto da uomini, perché le scuole qui sono chiuse.
Weil die Schulen noch zu sind, erklärt die ehemalige Chefin im Abgeordnetenhaus Laura Boldrini. Wir haben mit ihr über Gleichstellung in Italien gesprochen. Jazz als Gesundheitsrisiko in den USA. Die Liste von alten Jazzgrößen, die an Covid-19 starben, ist lang. Wir fragen, warum es die Jazzszene besonders trifft. Im Echo der Zeit. Die Sendung beginnen tun wir aber mit den Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat die Nationalgarde angewiesen, sich aus der Hauptstadt Washington zurückzuziehen. Ursula Furgler.
Der Abzug der Nationalgarde sei möglich, da nun alles unter perfekter Kontrolle sei, teilte US-Präsident Donald Trump auf Twitter mit. Die Nationalgarde könne nun nach Hause gehen, aber könnte schnell zurückkehren, falls notwendig, so Trump. Vorangegangen waren in Washington gestern Samstag weitgehend friedliche Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Chinas Führung habe über den Ausbruch des Coronavirus jederzeit gesetzesgetreu, zeitnah, offen und präzise informiert. So steht es in einem veröffentlichten Bericht der chinesischen Führung, rund ein halbes Jahr nach dem Ausbruch des Coronavirus in Wuhan. In dem heute präsentierten Bericht lobt sich die kommunistische Führung selbst und will damit der internationalen Kritik kontern. Kritiker wie etwa die USA werfen China vor, vor allem zu Beginn der Coronavirus-Krise wichtige Informationen ignoriert und vertuscht zu haben. Brasiliens Behörden geben ab sofort nicht mehr bekannt, wie viele Menschen sich bisher mit dem Coronavirus infiziert haben. Ebenfalls nicht mehr bekannt gegeben wird die Gesamtzahl der Todesfälle wegen des Virus. Die Daten würden nicht die Realität abbilden, teilte Präsident Jair Bolsonaro mit. Das brasilianische Gesundheitsministerium entfernte auch die Datensammlung aus dem Netz, die die Entwicklung der vergangenen Monate aufzeigte. Veröffentlicht werden soll nur noch, wie viele Fälle es in den vergangenen 24 Stunden gegeben hat. Experten kritisierten seit Monaten, dass die brasilianischen Statistiken erschreckend mangelhaft seien und in manchen Fällen manipuliert. Zuletzt hatte Brasilien 670.000 Fälle gemeldet, das sind mehr als jedes andere Land, abgesehen von den USA.
Die nächste Meldung betrifft die Sicherheit auf dem Computer. In der Schweiz hat es nämlich im Verlauf der Corona-Krise mehr Cyberattacken gegeben als üblich.
Beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit in Bern seien deutlich mehr Meldungen eingegangen, schreibt die NZZ am Sonntag. Der Fachstelle würden normalerweise rund 100 Vorfälle pro Woche gemeldet. Im April seien es jeweils mehr als 300 Meldungen pro Woche gewesen. Zudem dürfte die Dunkelziffer hoch sein, weil es in der Schweiz keine Meldepflicht für Cyberkriminalität gibt. Es seien viele private Anwender betroffen, die zu Hause arbeiteten und von ihren Arbeitgebern nicht genügend geschützt würden, heißt es im Artikel weiter. In Israel steigt die Zahl der Corona-Infektionen wieder an, das wirkt sich vor allem auf die Schulen aus. Zum Auftakt der neuen israelischen Arbeitswoche blieben heute mehr als 100 Schulen und Kindergärten geschlossen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Da bei 330 Schulkindern und Lehrpersonen das Coronavirus nachgewiesen wurde, befinden sich derzeit mehr als 16.000 Schülerinnen und Lehrer in Quarantäne, mehr als die Hälfte davon in Jerusalem. Die Regierung will nun die Lockerungsmaßnahmen überdenken. Die Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina hat 150 Flüchtlinge und Migranten an der Grenze zu Serbien zurückgewiesen. Die Menschen hätten versucht, bei der Stadt Zvornik im Norden des Landes illegal einzureisen, sagte ein Polizeisprecher. Damit wurde zum ersten Mal bekannt, dass Bosnien Migranten an der Grenze zu Serbien zurückweist. Aus Bosnien versuchen die Flüchtlinge jeweils über die Grenze in den EU-Staat Kroatien zu gelangen. Kroatien überwacht die Grenze stark. In Bosnien sitzen derweil rund 8000 Menschen fest. Sie versuchen immer wieder den Grenzübertritt.
Soweit die Meldungen. Fehlt uns noch die Wetterprognose, Ursula Vogler.
In der Nacht ist es vielerorts trocken. Morgen ist es zeitweise sonnig. Am Nachmittag gibt es in den Alpen und im Süden gebietsweise Regenschauer. Im Norden bei maximal 17, im Süden 21 Grad.
Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF und das steht hier an. Brasilien und sein Präsident, der immer stärker unter Druck gerät. Frankreich und seine Polizei, die ähnlich umstritten ist wie jene der USA. Italien und dessen Defizite bezüglich Gleichstellung von Mann und Frau. Die USA und die auffällige Häufung von Corona-Fällen in der Jazzszene. Und dann, nach diesem Echo der Zeit, die Sendung International, wo es darum geht, dass Atomwaffen wieder im Trend sind. Die Zeichen stehen wieder auf Wettrüsten. Brasilien stoppt die Veröffentlichung seiner Corona-Zahlen. Präsident Bolsonaro will es so. Und Brasilien soll, wie die USA, aus der Weltgesundheitsorganisation austreten. Auch das eine neue Provokation des brasilianischen Präsidenten. Bolsonaro ist immer stärker unter Druck. Er streitet mit dem Parlament und der Justiz. In Sao Paulo wird heute demonstriert. Auf der einen Seite für, auf der anderen gegen den Präsidenten. Bolsonaro polarisiert. Die einen sehen in ihm den Totengräber der Demokratie, andere befürworten die Schließung des Parlaments. In diesen Tagen, sagt unser Korrespondent Ulrich Achermann, würden die autoritären Züge des früheren Armeehauptmanns Bolsonaro immer deutlicher.
Unter Druck ist Bolsonaro, seit ihn das oberste Gericht immer öfters ausbremst. In einem Fall ging es um Machtmissbrauch, als Bolsonaro einen ihm wohlgesonnenen Freund an die Spitze der Bundespolizei bringen wollte. Wohl in der Absicht, sich und seine politisch aktiven Söhne vor Ermittlungen zu schützen. Einer von diesen hat Verbindungen zur paramilitärischen Unterwelt. Die höchsten Richter pfiffen Bolsonaro bereits mehrfach zurück. Etwa als dieser venezolanische Diplomaten des Landes verweisen wollte oder als sie Bolsonaros Kompetenzen in der Corona-Krise beschnitten und jene der Gouverneure und Bürgermeister ausweiteten. Das kam gar nicht gut an beim Staatschef.
Agora, outro lado, eu peço pela última vez, deixe o governo trabalhar.
Ich sage es jetzt zum letzten Mal, gebt Ruhe und lasst meine Regierung arbeiten. Dass der demokratisch gewählte Bolsonaro durchaus eine Gefahr für den Rechtsstaat ist, zeigt sich bei den sonntäglichen Kundgebungen seiner militantesten Anhänger in Brasilia. Gerne stößt der Präsident dazu, ob schon auf diesen Demos stets eine Militärintervention zur Schließung von Parlament und oberstem Gericht gefordert wird. Doch wie viele Populisten ist auch Bolsonaro ein wandelnder Widerspruch.
Não vão fazer com que eu transgrida, que eu me transforme num pseudo-ditador da direita. Isso não existe.
Die Demokratie sei ihm heilig, er lasse sich von keiner Institution in die Rolle des rechtsgerichteten Pseudodiktators drängen, polterte Bolsonaro. Für viele Brasilianer hörte sich das aber so an, als hätte der Rechtsaußenpolitiker Kreide gefressen. Immerhin brachte er schon ins Spiel, die Uniformierten damit zu betrauen, die höchsten Richter zur Vernunft zu bringen. Streng genommen wäre allein die Teilnahme an verfassungsfeindlichen Kundgebungen ein ausreichender Grund für ein Amtsenthebungsverfahren. 32 solcher Anträge liegen im Parlament, ohne dass sich der Vorsitzende bis jetzt getrauen würde, einen davon durchzuwinken und die Entscheidung den Parlamentariern zu überlassen. Bolsonaros politische Basis ist weitgehend intakt. Ein Drittel der Bürger unterstützt den radikalen Rechtskurs. Deswegen ist ein Absetzungsverfahren fürs Erste eher unwahrscheinlich. Viele der Bolsonaro-Anhänger sind bewaffnet und gewaltbereit. Auch das dürfte eine Rolle dabei spielen, nichts zu überstürzen. Doch es baut sich Druck von unten auf. Mehrere Bürgerbewegungen, die einst für die Absetzung der linken Präsidentin Dilma Rousseff demonstriert hatten, lancieren nun ein Manifest zur Verteidigung der Demokratie und gegen Bolsonaros autokratische Ansätze. Noch tut sich die Arbeiterpartei schwer damit, gemeinsame Sache zu machen mit ihren Gegnern von damals. Heute entlädt sich dieser Druck auf Bolsonaro auf den Straßen von São Paulo. Komme es zu breiten Unruhen wie im letzten Herbst in Chile, so müsse man die institutionelle Akte Nummer 5 neu auflegen, stellen ein Bolsonaro-Sohn und der Finanzminister in Aussicht. Also jenes Instrument, mit dem die letzte Militärdiktatur Parlament und Justiz gefügig gemacht hatte. Bolsonaro merkt, dass der Gegenwind steifer wird und er stockt das Budget für seine Propagandaabteilung um umgerechnet 16 Millionen Franken auf. Das Geld zweigt er aus dem Topf des staatlichen Fonds für die Unterstützung von armen Familien ab.
In Frankreich haben gestern Tausende gegen Polizeigewalt demonstriert. In den großen Städten wie Paris oder Marseille, aber auch in den kleineren wie Nancy, Metz oder Poitiers versammelten sich die Menschen. Insgesamt seien es über 23.000 gewesen, sagt das französische Innenministerium. Die Demonstrationen waren allesamt verboten. Versammlungen mit mehr als 10 Personen sind in Frankreich im Zuge der Corona-Pandemie nach wie vor untersagt. Trotzdem griff die Polizei kaum ein, weil ja sie bzw. die polizeiliche Arbeit der Anlass dieser Proteste war. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
Auch in Frankreich ist der Auslöser der Protestbewegung ein Todesfall, der allerdings schon 4 Jahre zurückliegt. 2016 stirbt der 24-jährige Adama Traoré in einer Polizeikaserne in einem Vorort von Paris. Der Fall löste bereits damals Empörung aus. Über 80.000 Menschen protestierten 2016 gegen rassistische Gewalt bei der Polizei. Juristisch ist der Fall noch immer offen. Über die Todesursache streiten sich Experten. Gestorben sei Adama Traoré nach einem Herzstillstand, befand kürzlich ein Expertengutachten im Auftrag der Justiz. Erstickt nach einer brutalen Festnahme durch die Polizei, sagte eine Gegenexpertise im Auftrag von Adama Traorés Familie am vergangenen Dienstag. Noch am gleichen Abend gingen in Paris rund 20.000 Menschen auf die Straße und Adamas Schwester Assa rief der Menge zu: Dies ist nur der Anfang. Mit dieser Fall gehe alle an. Seither kommt es täglich an vielen Orten zu Demonstrationen. Die junge Frau steht an der Spitze der Bewegung Vérité pour Adama, die ein Strafverfahren gegen die am Todesfall beteiligten Polizisten fordert. Die Justiz soll demnächst entscheiden, ob es eröffnet wird und steht nun unter Druck. Ist Rassismus auch bei Frankreichs Polizei ein Teil des Systems? Nach einem internen Bericht des Innenministeriums ist dies nicht der Fall. Er kommt zum Schluss, bei 1500 untersuchten Beschwerden gegen die Polizei habe Rassismus in 30 Fällen eine Rolle gespielt. Jede rassistische Entgleisung werde untersucht und bestraft, sagte Innenminister Christophe Castaner auf eine Anfrage im Senat.
Chaque faute, et il peut y en avoir, chaque accès, chaque mot, y compris des expressions racistes, fasse l'objet d'une enquête, fasse l'objet d'une décision, fasse l'objet d'une sanction. Et je suis sur ce sujet intransigeant.
Das sei er unerbittlich. Den Tatbeweis musste der Innenminister inzwischen liefern. Am Freitag reichte er Strafanzeige gegen eine Facebook-Gruppe mit beinahe 8000 Mitgliedern ein. Anscheinend exklusiv für Angehörige der Polizei. Wie ein Online-Magazin berichtete, wurden in dem Chat Botschaften mit rassistischem oder sexistischem Inhalt ausgetauscht. Innenminister Castaner lässt den Fall nun von der Staatsanwaltschaft untersuchen. Sie soll klären, welche Rolle die Polizisten in dieser Gruppe spielen. Es gehört zu Frankreichs Selbstverständnis, dass Rassismus keinen Platz hat. Doch im Alltag sei Rassismus geläufiger, als sich dies die Gesellschaft eingestehen wolle. Die schreibt die Schriftstellerin Virginie Despont in einem offenen Brief an ihre weißen Freunde, die das Problem nicht sehen, der am Radio gelesen wurde.
En France, nous ne sommes pas racistes, mais la dernière fois qu'on a refusé de me servir en terrasse, j'étais avec un arabe. La dernière fois qu'on m'a demandé mes papiers, j'étais avec un arabe. La dernière fois que la personne que j'attendais a failli rater le train parce qu'elle se faisait contrôler par la police dans la gare, elle était noire.
Und sie schildert, wie sie in Begleitung von arabischen oder schwarzen Freunden Demütigungen erfährt, die sie als weiße Frau sonst nicht erlebt. Doch viele Demonstranten werfen der Polizei weniger Rassismus vor. Es geht vor allem um ihre Methoden. Zum Beispiel, dass Polizisten Verdächtigen bei Festnahmen das Knie auf den Rücken pressen und das Gesicht gegen den Boden drücken. Dies macht sie wehrlos, kann aber zum Erstickungstod führen. In zahlreichen Ländern ist diese Methode verboten, in Frankreich wird sie dagegen häufig angewendet. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diese Praxis schon wiederholt kritisiert und gefordert, dass Frankreich da über die Bücher geht.
Italien hatte noch nie eine Staatspräsidentin und auch nie eine Premierministerin. Die Männer regieren das Land weitgehend und das ist auch in der Wirtschaft und in der Kultur so. Während es in anderen Ländern mit der Gleichstellung von Mann und Frau vorwärts geht, herrscht in Italien in vielen Bereichen Stillstand. Und nun könnte die Corona-Krise sogar dazu führen, dass Frauen vor allem in der beruflichen Gleichstellung noch weiter zurückfallen. Das befürchten zumindest viele prominente italienische Frauen. Eine von ihnen ist Laura Boldrini, die ehemalige Präsidentin der Abgeordnetenkammer. Italien-Korrespondent Franco Battel hat mit Laura Boldrini gesprochen.
Im Lauf des Monats Mai sind in Italien fast alle Läden und Geschäfte wieder aufgegangen. Viele Italiener kehrten zur Arbeit zurück. Während aber viele Italienerinnen nach wie vor zu Hause sind, sagt Laura Boldrini.
Il 70% di chi è ritornato a lavorare è composto da uomini, perché le scuole qui sono chiuse.
70% all jener, die nun wieder arbeiten, sind Männer. Denn Italiens Schulen sind weiter geschlossen. Das heißt, viele Frauen bleiben zu Hause, um Kinder zu betreuen, während ihre Männer wieder arbeiten. In der Corona-bedingten Wirtschaftskrise könnten diese Frauen die ersten sein, die ihre Stelle dauerhaft verlieren. Bald könnten also in Italien noch weniger Frauen berufstätig sein, befürchtet Boldrini. Die Sozialdemokratin hat Italiens Abgeordnetenkammer zwischen 2013 und 2018 präsidiert. Blenden wir kurz in diese Zeit zurück. Während einer Parlamentsdebatte wurde Laura Boldrini von einem Abgeordneten der Lega mit Herr Präsident angesprochen.
Grazie, signor Presidente.
Signora.
Signor Presidente, grazie.
No, signora, perché io non sono un uomo.
E fa lo stesso.
No, non fa lo stesso, perché allora lei è deputata.
Sì, guardi, non stiamo qui a discutere
se
di queste
è,
cose.
Guardi, allora, io parlare, sono allora. Signor Presidente.
Laura Boldrini wehrt sich und pocht darauf, als Frau Präsidentin angesprochen zu werden. Boldrini sagt schließlich, wenn der Abgeordnete auf der Anrede Herr Präsident beharre, dann werde sie ihn künftig als Frau ansprechen. Gewiss, eine Groteske. Aber auch ein Kampf ums eigene Geschlecht, um Respekt, um Macht. Warum ist es in Italien denn so schwierig, sich als Frau Anerkennung und Gehör zu verschaffen? Boldrini ortet das Problem in der vorherrschenden Macho-Mentalität, in der Frauen ignoriert würden.
La mentalità dominante purtroppo è ancora maschilista e ancora tende a ignorare le donne.
Emma Bonino, die ehemalige EU-Kommissarin und mehrfache Ministerin, drückte es vor kurzem salopp aus. Italien sei noch immer ein Boys Club. Boldrini präzisiert diese Aussage. Alles, was mit Gleichstellung zu tun habe, werde in Italien als unwichtig erachtet.
Tutto quello che riguarda, per esempio, la parità di genere in Italia non viene considerato importante.
Die Gleichstellung hat keine Priorität. Und wer sich trotzdem für sie einsetze, müsse damit rechnen, hart angegriffen zu werden. Verbal, zum Beispiel im Parlament. Doch oft werde diese Gewalt auch körperlich, wie die vielen Frauenmorde in Italien zeigten. Vor ihrer Politkarriere arbeitete Boldrini während vieler Jahre für die UNO. Sie sagt, die mangelnde Gleichstellung der Frauen sei leider die Ursache vieler anderer italienischer Probleme. Sie denkt zum Beispiel an die seit Jahren sehr tiefe Geburtenrate.
La denatalità di cui soffre l'Italia è dovuta al fatto che ci sono problemi per le donne ad accedere al mercato del lavoro. Se una donna ha un lavoro, è più sicura di fare un figlio.
Frauen, die Arbeit haben, verfügen über finanzielle Sicherheit. Und Sicherheit helfe Frauen enorm, wenn es darum gehe, sich für und nicht gegen Kinder zu entscheiden. Nur in Italien sind lediglich knapp 50% der Frauen berufstätig. In der EU hat nur Griechenland einen tieferen Wert. Dass Italiens Wirtschaft seit Jahrzehnten weniger wächst als die vergleichbarer EU-Länder, liege auch daran, dass Italien die Bildung, das Wissen, den Fleiß, die Produktivität der Frauen viel zu wenig nutze. Ab 2008 in der großen Finanz- und Wirtschaftskrise kürzte Italien sein Sozialbudget, sparte im Gesundheitswesen, auch in der Bildung. Oft, sagt Boldrini, seien es dann die Frauen gewesen, die die Löcher im System stopfen mussten. Frauen pflegen zu Hause Kranke, betreuen Alte, bekochen und unterstützen arbeitslos gewordene Kinder, selbst wenn diese bereits erwachsen sind. Genau so seien schon in der Krise nach 2008 viele Frauen aus ihren Jobs gedrängt worden. Jetzt drohe mit Covid-19 Gleiches. Noch könne der Staat das Steuer herumreißen, indem er Frauen bewusst fördere, die Schulen schnell wieder öffne, Plätze in Kinderkrippen schaffe oder auch Männer dazu ermuntere, Betreuungsarbeit zu übernehmen. Doch Boldrini hat nur wenig Zuversicht. Selbstkritisch sagt sie, wir Frauen müssten uns auch besser organisieren. Wir Frauen in diesem Land müssten uns noch viel mehr zusammenschließen. Frauen müssten über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Etwas, das in Italien leider noch kaum passiere.
Um das nächste Thema einzuführen, braucht es etwas Musik. Jazzmusik. Twelve Sit von Alice Marsalis ist das. Der bekannte Jazzpianist ist Anfang April gestorben an Covid-19. Und wir spielen hier seine Musik, weil Marsalis exemplarisch steht für eine ganze Reihe bekannter Jazzmusiker. Die Jazzszene der USA beklagt nämlich auffällig viele Corona-Opfer. Auch der Trompeter Wallace Roney starb zum Beispiel am Virus oder der Saxophonist Lee Konitz. Und die Liste ließe sich noch um einige verlängern. Ich habe mit Jazzredaktorin Anina Salis gesprochen, unserer Spezialistin für Jazz bei SRF. Mich nahm vor allem Wunder, ob sie für die vielen Corona-Fälle in der US-Jazz-Szene denn eine Erklärung hat oder ob die Häufung vielleicht einfach auch Zufall ist.
Es gibt ganz bestimmt Erklärungen dafür. Ob es ein Zufall ist, ist etwas anderes. Viele Jazzmusiker sind schon nur deswegen besonders bedroht, weil sie in Großstädten leben. New York zum Beispiel ist ja einer der Hotspots des Virus. Oder weil sie im Süden der USA leben, wo das soziale Gesundheitssystem ungenügend ist. Ja, man kann es nicht wirklich greifen. Aber sicher klar ist, dass die Todesfälle aufzeigen, dass schöne Seiten des Jazz wirklich jetzt konkret in Bezug auf Covid-19 Probleme aufzeigen.
Und was sind denn diese schönen Seiten des Jazz, die jetzt zu Problemen werden?
Jazz ehrt die Legenden. Also die Musiker können sehr lange auf der Bühne stehen. Sie haben nach wie vor ein Publikum. Eine schöne Seite ist auch, dass Jazz improvisierte Musik ist, die aus dem Moment heraus entsteht, ein sozialer Musikstil ist, der im kleinen Club und nah am Publikum gespielt wird. Aber beides heißt halt, dass sich ältere Musiker stark exponieren, dass sie mittendrin sind und sich eben auch leicht anstecken können. Und das ist einigen, vielen offensichtlich passiert. Und eine weniger schöne Seite ist, dass Jazzmusiker ihren Alltag von Konzert zu Konzert finanzieren müssen und oft keine Gesundheitsvorsorge haben, kein finanzielles Polster haben. Sie haben ja auch keine Festanstellung. Also Jazzmusiker leben häufig am absoluten Existenzminimum. Und das zeigt sich jetzt auch im Zusammenhang mit Covid-19.
Es gibt also Gründe, weshalb jetzt gerade gehäuft bekannte und gute Jazzmusiker gestorben sind an Covid-19. Wie groß ist denn der Verlust für die Jazzszene?
Das ist ein großer Verlust. Es sind natürlich ältere Menschen, die sowieso früher oder später hätten gehen müssen. Aber man muss halt schon sagen, das ist eine Generation von Innovatoren, die hier gerade wegbricht. Die Verstorbenen, das sind ältere Herren über 80. Das sind oft die Legenden, die den Jazz in den 40er, 50er Jahren miterfunden haben, mitentwickelt haben. Man muss sich das vor Augen halten. Ohne Jazz und Blues, das heißt ohne die Menschen, die diese Musik geprägt haben, gäbe es keinen R&B, keinen Soul, keinen Hip-Hop. Unsere ganze globale Musikkultur würde anders klingen. Und es ist schon verrückt, dass diese Menschen finanziell von diesen Innovationen oft gar nichts haben. Und das zeigt sich jetzt eben besonders brutal.
Sie haben das vorhin schon angesprochen. Diese Leute sind finanziell nicht abgesichert. Warum nicht? Man denkt, so bekannte Leute müssen doch privilegiert sein.
Ja, von Jazz wird man sowieso nicht wirklich reich. Das ist ja immer noch Nischenmusik, aber es ist generell schwierig, improvisierte Musik und Ideen zu vergüten. Ich denke, im Moment besonders relevant angesichts der Proteste ist, dass damals eben die Musikindustrie ungerecht aufgestellt war. Als diese Musiker wirklich Großes leisteten, wirklich eine Musik neu erfanden. Und damals waren halt Gewerkschaften noch nicht wirklich ausgebildet. Und es gibt natürlich auch da schon die starke Benachteiligung und Diskriminierung von afroamerikanischen Musikern.
Jazz ist eine schwarze Musik. Der Jazz ist geboren als politischer Widerstand der schwarzen Bevölkerung gegenüber der Weißen. Wie ist es denn eigentlich jetzt heute im Umfeld der Proteste, die die USA im Moment gerade erleben, nach dem Tod von George Floyd, der ja jetzt in Unruhen mündet in den USA? Wie verhält sich da die Jazzszene?
Sie sagen es, Jazz ist tatsächlich eine Kunstform, die nur als Reaktion auf die Zeiten der Sklaverei hat entstehen können. Eine Art Gegenentwurf zu Unterdrückung und Freiheitsentzug. Jazz steht immer für Freiheit und für Lebendigkeit. Und es ist klar, dass ganz viele Jazzmusiker weltweit jetzt mit Statements reagieren. Ich begegne in den sozialen Medien vielen Statements von Jazzmusikern aus der ganzen Welt, weil Jazz schon lange eine globale Musik geworden ist. Und ich denke, dass diese Zeiten, die wir jetzt im Moment erleben, viele kreative, künstlerische Auswirkungen haben werden auf Musikerinnen und Musiker. Menschen, die sich schon lange politisch äußern in ihrem Werk, das sind zum Beispiel der Pianist Jason Moran oder der Trompeter Wynton Marsalis, die haben lange Statements abgegeben als Reaktion. Oder die Sängerin Cecil McLaurin-Salvans, die gerade an diesem Wochenende ihr Werk veröffentlichen wird, ihr aktuelles Werk, und ich bin gespannt, was sie da zeigen wird. Der Soundtrack der Protestbewegung, der ist ganz klar nicht Jazz. Es ist allerdings ein Kind des Jazz, das man immer wieder hört, nämlich der Hip-Hop. Und in diesem Kontext gibt es eine große Reihe von politischen Statements.
Sagt unsere Jazz-Redaktorin in der SRF-Kulturabteilung Anina Salis. Wir sind am Schluss dieser Sendung, am Ende dieser Woche. Schauen wir doch noch kurz, was die nächste bringt. Ab morgen gehen auch die Gymnasien wieder auf, das heißt, auf allen Stufen des Schweizer Schulsystems findet wieder Präsenzunterricht statt. Wir fragen bei dieser Gelegenheit, was sind die Lehren aus dem Homeschooling? Und dann erwacht auch Italien langsam wieder, auch politisch. Wir beleuchten das rechte Lager. Warum geht es der Lega von Matteo Salvini nach Corona schlecht und warum Giorgia Meloni, die noch rechter steht, gut? Für heute verabschieden wir uns. Das war das Echo der Zeit am Sonntag, dem 7. Juni. Verantwortlich für diese Ausgabe war Anna Drechsel, für die Nachrichten Janine König. Am Mikrofon Roger Brändlin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.